Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung. Resonanz als Oberbegriff für gelingendes Leben, für gutes Leben, erfülltes Leben.
Wo sind die Resonanzerlebnisse? Was macht uns lebendig? Wann spüren wir gutes Leben?
Er sagt, im Grunde viele Krisen der Moderne sind Resonanzkrisen. Die Religion, das Christentum, ist ein Ort gelingender Resonanzen.
Sünde ist Resonanzunwilligkeit. Er beschreibt dann, dass Sünde den Menschen verstummen lässt, Beziehungen verstummen lässt.
So Diagnose, wir sind in einer Sackgasse, weil alles mehr und schneller und besser, was wir uns vorstellen können, geht langsam auf die Knochen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet, Ethik zum Selberdenken mit Tobias Falks und Thorsten Dies. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge, zur neuen Folge bei Karte und Gebiet. Ich bin hier zusammen mit Tobi. Hallo.
Hallihallo, Thorsten.
Hallo. Und Staffel Das gute Leben,
ja.
Da haben wir uns viel angeguckt, ne? Viel Streitbares, viel Klassisches, viel Gediegenes. Ja. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen spazieren über die Grenze hinaus. Unser heutiger Autor ist kein Theologe, er ist auch kein Ethiker im engeren Sinne.
Ja.
Nicht wirklich, ne? Was ist das für ein Mensch? Ein Soziologe, das kann jeder mal raten und so. Na, aber wir spoilern schnell, ne? Wen machen wir heute?
Ja, wir werden uns heute mit Hartmut Rosa beschäftigen und ich freue mich sehr darauf.
Ja, ich mich auch. Hartmut Rosa oder die Frage, gibt es ein gutes Leben in der Moderne? Darüber werden wir heute reden. Wir sind im Moment so dabei, spannende Positionen zu besprechen, die für uns inspirierend sind, die herausfordernd sind. Letzte Folge hatten wir Leonardo Boff, ökologische Befreiungstheologie, haben da einfach so das Spirituelle auch reingebracht, diesen ökologischen Schwerpunkt. Heute haben wir eine Theorie der Gesellschaft, kann man sagen, eine soziologische Gesamtbetrachtung. Es ist der erste Soziologe, den wir machen. Über Habermas könnte man diskutieren, ne?
Ja, und Frankfurter Schule, kritische Theorie.
Die hatten, glaube ich, philosophische Lehrstühle, aber das war sozial. Ja. Es war schon.
Aber es ist eine Linie.
Ja,
ne?
Es ist eine Linie.
Man sagt so, Hartmut Rosa, vierte Generation der Frankfurter Schule. Und ich finde, wenn man es liest, man merkt auch schon noch ein bisschen kritische Theorie.
Ja. Die spannende Frage ist, wofür brauchen wir das? Ist die Soziologie jetzt die neue Leitwissenschaft der Ethik? Wofür ist das gut? Was haben wir davon?
Ja, also erstmal würde ich sagen, das gute Leben ist sein großes Thema. Mhm. Ja, also sein Buch Resonanz über Weltbeziehungen, das entfaltet er auf 800 Seiten sozusagen die Grundlage, wie können wir heute in einer sich immer mehr beschleunigenden Moderne, wie können wir da überhaupt in der westlichen Welt gut leben? Mhm. Und diese Frage versucht er jetzt aus soziologischer Perspektive zu beantworten. Und ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr interessant und sehr spannend und sehr anschlussfähig an viele theologische Diskurse, die wir hatten, an viele ethische Fragestellungen. Da ist er tatsächlich oft so ein Spiegel, um Dinge besser zu verstehen. Ja. Und ich finde es auch sehr gut, weil er auch sehr anthropologische Grundfragen stellt. Ja, also diese Fragen, die wir uns natürlich auch stellen für die Ethik. Was ist der Mensch und wie verhält er sich und warum verhält er sich so und wie steht der Mensch gegenüber anderen Menschen und Vergemeinschaftungen und Gesellschaften und so weiter. Und da gibt er natürlich wichtige Hinweise, die auch wir brauchen können.
Ja, ganz genau. Ja, es ist eine Soziologie, die die Fenster weit offen macht in Richtung ethische Frage. Es ist nun mal die Grundfrage der Ethik bei Aristoteles. Ne? Was ist ein gutes Leben? Was ist Glück?
Damit haben wir angefangen
Damit haben wir angefangen. Staffel. Und wer nach dem guten Leben fragt, kann nach den Existenzbedingungen in der heutigen Gesellschaft, kann daran nicht vorbeigehen. Mhm. So insofern eröffnet sich in diese Richtung. Witzigerweise ist das ja auch etwas, wofür man in der Soziologie nicht nur Applaus bekommt.
Ja.
Also seine Offenheit für Philosophie, Ethik und Religion wird ja von manchen, sagen wir mal, puristischen SoziologInnen auch kritisch befragt. Mhm. Und ja, trotzdem würde ich nun sagen, er ist einer der drei bekanntesten und bedeutendsten Soziologen der Gegenwart. Mhm. Die anderen beiden, wer sich das kurz fragt, also meine Vorschläge wären Andreas Reckwitz und Axel Honneth.
Ja.
So, man kann immer diskutieren, Honneth ist ja nicht auch Philosoph. Ja, die machen da alle ein bisschen querbeet, kreuzrum. Gibt auch noch andere. Und so.
Steffen Mau holt jetzt auf.
Und
Triggerpunkten.
Wir beobachten natürlich das Feld und so.
Ja,
und
wobei ich das auch interessant finde, weil die Ansätze so unterschiedlich ist. Ja. Also wer Triggerpunkte gehört hat und vielleicht dann neugierig das Buch gelesen hat, das ist eine sehr empirische Soziologie, während Rosa tatsächlich eher so eine richtige Theorie hat und empirische Fragen, da kommen wir vielleicht am Ende bei der Kritik drauf und so, ja, da geht er doch gerne drüber weg. Ja, also das ist ganz interessant. Also von daher sind das so unterschiedliche Ansätze und Rosas, ja, ist schon ein monumentaler Ansatz, der, ich glaube, kein anderer Ansatz, ja, vielleicht Reckwitz, wurde so interdisziplinär auch besprochen, gewürdigt, gefeiert und dann natürlich auch sehr stark kritisiert.
Genau. Ja, weil er eben auch ins Weltanschauliche hineinspielt, ja auch politisch so, und da ist ein uralter Streit, das war vor 50 Jahren mal der Positivismus-Streit. Referieren wir jetzt nicht, aber die allerheißesten Nerds können da schnell googeln oder sagen, ah ja, ich erinnere mich oder so. So, und Leute, die jetzt auch stärker von Luhmann herkommen, wie Armin Nassehi, die würden sagen, ah, hör auf, so viel Weltanschauungen und so. Ja. Auch Reckwitz ist ja da zurückhaltender. Für uns als Theologen ist ja sowieso schon alles zu spät. Ne? Wir sind ja ohnehin schon im Weltanschauungsgeschäft und Ethiker und so. Wir freuen uns, dass andere sich da auch die Hände schmutzig machen. Nein, weil es dazugehört. So. Und Transparenzhinweis im Band 1 unserer Ethik spielt Hartmut Rosas Resonanz und sein gesamter Entwurf einfach eine wichtige Rolle. Ich würde sagen, er ist eine tragende Säule.
Ja.
Er ist so der Soziologe, auf den wir uns mit am meisten beziehen. Wir haben auch Habermas an Bord. Wir beziehen uns schon, sagen wir mal, auf eine Frankfurter Tradition mit am stärksten. Das ist bei uns weder das Fundament noch die Voraussetzung von allem. Mhm. Aber es ist eine ganz wichtige Bezugswissenschaft.
Ja.
Und insofern, also klar, wir sind schon daran gebunden, ihm treu zu bleiben.
Ja.
Und machen es aber gern aus Überzeugung.
Ja, absolut.
Ja.
Und genau, also da ist ja auch eine enge Verbindung, wenn wir so ein bisschen geschichtlich das einordnen, Hartmut Rosa, würde man sagen, er kommt natürlich auch ganz stark von Max Weber und sein, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, Mentor über viele Jahre war Charles Taylor, der ihn sehr gefördert hat, und Charles Taylor ist ja einer der berühmtesten weltweiten Religionssoziologen, Religionsphilosophen, würde man eher sagen, nicht, das ist eigentlich kein Soziologe, und sehr, sehr spannend. Also da gibt es schon so wichtige Verbandelungen und Netzwerke, die natürlich dann auch in seinem Werk immer wieder durchscheinen.
Mhm. Ja. Ja, gehen wir mitten rein und machen uns erstmal so ein bisschen klar, wo kommt der her, was hat er geleistet, wo lebt er, was lehrt er? Könntest du uns da mal einen Überblick geben? Er kommt ja aus einer Gegend, würde ich fast mal sagen, die deiner Heimat auch nicht so ganz fern ist. Ne?
Ja, genau, genau, genau. Also er kommt aus Süddeutschland, er kommt aus Baden, muss ich ja natürlich nochmal sagen, als Partner. Geboren in Lörrach.
Das ist fast Schweiz, ne?
Ja, ja, genau. Fast schon wieder
Basler Vorort.
Genau, genau. Aber ist aufgewachsen im Schwarzwald, was auch wieder wichtig ist, um ihn zu verstehen, in so einem katholischen Dorf. Da war Religion, Glaube, einfach tief verwurzelt im Schwarzwald und so weiter, in so einer Dorfgemeinschaft, wo Kirche noch eine Rolle gespielt hat. Und das erzählt er auch immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen, wenn er gefragt wird, dass das etwas war, was ihn von Anfang an geprägt hat, auch wenn man ihn reden hört, es gibt ja ganz viele auch YouTube-Videos und so, er hat auch immer noch, man hört das noch, dass er da aus dem Süddeutschland, aus Schwarzwald kommt und so, dieses Badische, ich finde das ja auch sehr sympathisch. Und genau, er hat dann auch folgerichtig, wie das, ich würde fast sagen, alle Schwarzwälder machen, in Freiburg studiert und hat dort Politikwissenschaften, Philosophie und Germanistik studiert und dann einen Master in Politikwissenschaft gemacht und hat dann einen ersten Auslandsaufenthalt in London gehabt. Und der ist auch sehr wichtig, weil er hat mal in einem Interview gesagt, da ist die Idee geboren, viele Jahre später dann seine Beschleunigungstheorie zu machen. Also er kam sehr stark aus dem Schwarzwald, ein Junge, Freiburg war das größte der Gefühle, ja. Und dann London, eine wahnsinnig schnelle Stadt, alles hat einen ganz anderen Takt, das Leben, das Studieren und so weiter. Und das war dann für ihn sehr wichtig. Genau, kam er wieder zurück, hat in Berlin dann promoviert und da dann auch sehr stark sich mit Charles Taylor auseinandergesetzt und so weiter und hat dann eigentlich, da war schon klar, überall mit Auszeichnungen, das hat sich schon angedeutet, das wird ein besonderer Mensch, ein besonderer Soziologe, war dann auch in New York mehrfach Visiting Professor und so weiter und hat dann in Jena habilitiert und ist dann auch in Jena Professor geworden und ist er immer noch, ja. Und da vielleicht zwei Sachen noch, also einmal seit 2005, ja, Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Uni Jena, also sehr lange und treu dort, das ist sozusagen sein Mittelpunkt, aber seit 2013 ist er Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Uni Erfurt und das ist auch nochmal etwas Besonderes, eben diese Tradition, wir haben das vorhin schon angedeutet, Max Weber, Hartmut Rosa und das ist ein sehr beeindruckendes Forschungszentrum, die haben da jetzt ganz neu, letztes Jahr war Einweihung für 25 Millionen, einen Neubau hingestellt nach den Vorstellungen der Resonanztheorie, also die Architektur sozusagen und das ist so typisch für Rosa und das werden wir jetzt heute hören, alles was er in seiner Theorie hat, gibt es sozusagen im Leben. Ja, gibt es, das durchdringt alles und eben auch die Architektur. Und ich war da letztes Jahr im Herbst, da war Doktorandenkolleg und ich durfte dann Vortrag halten und sehr beeindruckend, ja. Ein Bau mit Holz und Glas und offen und transparent und obligatorische Kickerraum. Und ich bin dann auch mal natürlich irgendwie zum Büro von Hartmut Rosa, aber er war leider nicht da und einmal reingeguckt und so. Aber genau, also dieses Max-Weber-Kolleg in Erfurt ist sozusagen sein zweites Standbein. Und ansonsten ist er sehr viel unterwegs, sehr international, überhäuft mit Wissenschaftspreisen, aber auch gesellschaftliche Preise für sein Engagement. Und vielleicht ein letztes noch, er ist immer nah an der Kirche geblieben. Er sagt immer, Religion, Glaube spielen für ihn eine existenzielle Rolle. Und er ist Organist, ja, hat einen C-Schein und spielt immer gern, sagt, wenn er ein Resonanzerlebnis braucht, dann hat er das mit der Orgel. Das ist so für ihn ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja. Und was ich super sympathisch finde, also Kirchenmusiker in klassischer Musik tief gegründet. Sein letztes Buch hat er über Heavy Metal geschrieben. Und das finde ich ja an sich schon geil, ne? Wenn ein Mensch nicht nur in einem Töpfchen irgendwie schmort und die ganze restliche Welt vergisst, sondern wirklich breit aufgestellt. Also ich bin auch schon lange Fanboy. Ich finde die Anfänge meiner Beschäftigung mit ihm nicht wirklich. Was ich wirklich aber mich noch gut erinnern kann, also einer der stärksten Einflüsse auf meinem Denkweg wurde Charles Taylor. Mhm. Charles Taylor habe ich mit Quellen des Selbst entdeckt, vor 20, 25 Jahren war das schon. Und ich bin zum ersten Mal über Hartmut Rosa gestolpert, als jemand, der Charles Taylor für den deutschen Markt erklärt, der dazu schreibt und Vorwort und Nachwort und erklärt. Ja, ja, schön. Und habe dann irgendwann später gemerkt, hey, der denkt ja selbst, ja, der schreibt ja richtig gute Sachen. Und da habe ich schon seine Bücher zur Beschleunigung gelesen. Als Resonanz erschienen war, ich weiß auch nicht, 10 Jahre oder sonst wie schon, habe mir so seine Bücher gekauft. Und manchmal freut man sich ja, wenn man, ist ja in der Musik auch so, ne? Ja. Man hat irgendwas, findet es gut. Und wenn das durch die Decke geht, dann
kann man sagen, ja, ich habe schon.
Nee. Ich wusste es vorher schon. Ja.
Genau. Ich habe festgestellt, ich habe Beschleunigung gekauft, angefangen, nicht fertig gelesen, ins Regal gestellt und dann erst gelesen, als es durch die Decke ging. Ich bin also so ein Mitläufer.
Mit Resonanz.
Ne? Ja, genau, absolut, ja. Und das war eigentlich ganz witzig. Wir haben damals gerade die Ergebnisse der Jugendstudie, die wir gemacht haben, zur Hochreligiosität ausgewertet. Und ja, wie das dann so ist, man überlegt, wie kann man das alles einordnen. Und da kam ja das raus, dass Musik, das Lobpreis so eine große Rolle spielt. Und parallel zu dieser Auswertung habe ich Resonanz gelesen. Und dann irgendwann dachte ich so, das gibt's doch gar nicht. Der beschreibt hier das, was wir an Forschungsergebnissen haben. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Tobi Künkler angerufen, sag ich, hast du das schon? Der Soziologe kannte es natürlich schon. Ich dachte, ich hätte es entdeckt. Ne? Das war aber tatsächlich sehr, sehr spannend und interessant zu sehen, wie jemand in der Theorie etwas beschreibt, was wir in der Empirie festgestellt haben und tatsächlich nach Worten auch gesucht haben, ja, und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir über Religion und Glaube, Lobpreis als Resonanzerlebnis, das war so ein Schlüssel für mich damals und da habe ich dann begonnen, Rosa intensiv zu studieren und auch echt zu lieben.
Ja, ja, eben. Noch was Witziges, ich habe vor 10 Jahren mal einen Aufsatz auch veröffentlicht, ganz klein, Gebet als Resonanzerfahrung. Ah, da gab es das Buch noch gar nicht. Ja. So, und ich fand die Idee erfunden. Aber schick.
Nein, jetzt haben es alle erfunden. Genau, gab jetzt im Zeitzeichen auch eine Diskussion, wer hat Resonanz?
Gerd Theissen hat genau, schon vor 50 Jahren. Genau. Nein, aber ich wusste von Gerd Theissen auch nichts, auch von ihm. Und aber ich habe mir ja selbst so ein bisschen reingedacht und dann das Buch zu lesen, wie genial man das machen kann, ist ja im Grunde eine Metapher. Ne? Und wir werden gleich drauf kommen. Ja. So, kurz zu seinem Denkweg. Das Beschleunigungsthema halte ich jetzt mal kurz und knapp. Man kann, also er selbst schlägt es vor, seine ganze Arbeit, seinen Denkweg mit einem Satz zusammenfassen. Das ist bei anderen ja schwer, ne? Bei Habermas wird es nicht klappen. Bei ihm geht's und das ist schon auch schön. Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung.
Ja.
So ein bisschen mehr dazu. Er hat als Soziologe sich der Meisterfrage gestellt, mit der die ganze Soziologie ja im Grunde auch entsteht. Was ist die Moderne? Hm. In was für einer Welt leben wir? Was unterscheidet unsere Zeit von jeder antiken und klassischen und christlichen und sonst wie? So, und da gibt es natürlich 1000 Vorschläge. Moderne ist ja irgendwie die aufgeklärte Welt, die gekennzeichnet ist durch Ausdifferenzierung verschiedener Sinn. Sphären, so es ist nicht mehr alles durch die Religion bestimmt oder nicht alles durch die Monarchie, sondern das Recht, die Naturwissenschaften, die Moral, die Religion, all das verselbstständigt sich. So, und er sagt, ja, es ist so, ja, aber es ist alles. Man könnte hinzufügen, ja, es ist, Moderne ist auch die Zeit der Individualisierung, alles wird immer stärker. Im Grunde nicht mehr vom Allgemeinen her gedacht, sondern vom Einzelnen. Reckwitz Singularisierung verlängert ja diese Idee. Man kann dann sagen, na, es ist Pluralisierung, alles wird immer vielfältiger. Und Rosa überblickt das alles und sagt, und das ist es aber noch nicht. Aber was ist so speziell modern? Was unterscheidet uns? Weil all die genannten Dinge im Ansatz, gab es die vorher auch schon. So, und er macht einfach Beobachtungen. Du hast es gerade auf London zurückgeführt. Aber im Grunde hat er auch so über die Geschichte hinaus geguckt. Kapitalismus, Marktwirtschaft ist ein ungeheurer Treiber. Es ist ein Bereich, klar kann man sagen, die wirtschaftliche Welt verselbstständigt sich, aber sie wird auch zum Treiber für im Grunde alles. Nicht? Also so wie wir wirtschaften, so wie wir handeln, das bestimmt eben zum Beispiel auch den Sektor der Wissenschaft. Was heißt Verselbstständigung von Wissenschaft? Ja, Wissenschaftsfreiheit, gut und schön. Aber es muss ja bezahlt werden und jeder kann gucken, was wird bezahlt. Spoiler, die Geisteswissenschaften nicht. Da geht nicht das große Geld hin. So, was treibt Kapitalismus an? Du musst ständig mehr bieten.
Wachstum.
Wachstum. Du musst mehr bieten, manchmal auch im Sinne von weniger, also Preise für weniger. Dafür musst du mehr arbeiten, schneller, besser, effektiver, interessanter, neu, verheißungsvoller. So, und das zieht sich durch alles hindurch. Es ist immer völlig klar, du musst im nächsten Jahr ein bisschen besser sein als im Jahr davor, weil der Markt ist hart. Ne? Da fängt dich kein König und kein Monarch und kein Gott und keiner fängt dich auf, wenn du am Markt irgendwie verkackst. So, und unser ganzes Gesellschaftssystem ist darauf basiert. Von Anfang an Auslese in der Schule. Schüler werden immer verglichen, müssen immer irgendwie PISA-mäßig Schritt halten und so. Diese Logik einer wachstumsorientierten Gesellschaft, das bestimmt uns so. Und die Welt kann nur stabil sein, indem sie eigentlich ständig überall Verbesserungen generiert. Das nächste Smartphone, ja, du kannst es nicht anbieten und sagen, das ist jetzt wieder der Stand von 2017, weil wir hatten das Gefühl, war eigentlich auch gut oder so. Es muss ein bisschen besser sein, es muss irgendwas neu sein. Es muss irgendwie wieder einen neuen Kick bieten. Und seine These ist dynamische Stabilisierung. Ja. Jetzt könnte man sagen, hat uns reich gemacht, hat uns Wohlstand gebracht. Wir leben in der besten aller möglichen Welten. Er würde sagen, ja, aber es ist die glücklichste. Sagt nicht zu schnell ja, horcht auf euer Herz, fühlt in euch rein. Die These, die er vertritt, ist schon, dieser Beschleunigungsdruck schafft uns zunehmend Probleme. Ja. Das ökologische Problem ist das Allersichtbarste. Wir verbrauchen, wir verbrennen, wir verbraten, wir lutschen aus so. Und der Planet kommt inzwischen an Grenzen, nicht für sich selbst, aber für uns. Für uns, die Lebensräume werden knapp. Psychische Dinge nehmen zu, Druck wird verspürt, Burnout, Angstkrankheiten, Depressionserkrankungen, Menschen stehen unter Druck. Armut, Verteilungsfragen, Verteilungsungerechtigkeiten, all diese Dinge, der Druck wächst, der Druck steigt. Lange Zeit war immer der Motivator, aber meine Kinder haben es mal besser als ich. Inzwischen sind wir an einem Punkt, was kann denn noch besser werden? So viele
können wir den Standard halten?
Können wir ihn halten. Ne? Also viele merken, vor 30 Jahren konnten relativ normale mittlere Arbeitnehmerschaften arbeiten, dass es für ein Häuschen reicht. Heute Häuschen für Menschen, die ein bisschen was geerbt haben oder Glück haben oder früh, aber im Grunde im 21. Jahrhundert, die Luft wird sehr dünn. So Diagnose, wir sind in einer Sackgasse, weil alles mehr und schneller und besser, was wir uns vorstellen können, geht langsam auf die Knochen.
Ja.
So, wir gehen langsam auf dem Zahnfleisch. Wir haben diese ganzen Folgeprobleme. Wir haben Gegenbewegungen, die irgendwie Take-Back-Control versprechen, aber auch nicht wissen, wie. Die Beschleunigung frisst uns auf. Und er sagt, als Soziologe, ich kann es beschreiben, aber ich spüre ganz tief die Verantwortung. Wir müssen doch irgendwie gucken, gibt es vielleicht noch was Hilfreiches? Ja. Gibt es auch Gegenkräfte? So, und da ist im Grunde seine These, Resonanz könnte eine Lösung sein für Beschleunigungsdynamiken, die uns im Moment wirklich auf die Knochen gehen.
Ja, und ich finde, er hat ein sehr schönes Bild für diese Beschleunigungsmetapher, was du jetzt so treffend beschrieben hast. Nämlich, er sagt, das ist, als wenn wir eine Rolltreppe verkehrt rum hochgehen. Also die Rolltreppe geht sozusagen runter und wir gehen hoch. Und das Problem ist, die Rolltreppe wird immer schneller und wir müssen immer mehr sozusagen gegen diese Rolltreppe und wir werden immer erschöpfter und diese Beschleunigung nimmt immer zu und irgendwann ist die Gefahr, dass wir sozusagen dann runtergetrieben werden. Und diese Angst auch des sozialen, des finanziellen Abstiegs, die passt eben überhaupt gar nicht in diese marktwirtschaftliche Logik und diese ganze Frage, dass die Entwicklungszyklen immer schneller werden und dass wir in so eine Art Innovationsverdichtung auch kommen, das laugt uns einfach aus und die Rolltreppe fährt weiter und wir kämpfen sozusagen da immer mehr, um hochzukommen. Und das Interessante fand ich, dass er jetzt eben sagt, okay, nicht irgendwie so eine klassische Kapitalismuskritik, sondern dass er sagt, naja, wir müssen vielleicht den Horizont erweitern, wir müssen anders drauf schauen, wir müssen die Beziehungen, in denen wir stehen und die sozusagen in dieser großen Mühle, die müssen wir anschauen und da ist er tatsächlich dann, sagt, naja, wo sind die Resonanzerlebnisse, was macht uns lebendig, wann spüren wir gutes Leben? Also wann haben wir nicht nur gutes Leben sozusagen mit diesen Hard Facts auf dem Konto, ja, in unserem Haus, in unserem Auto, sondern wann spüren wir in uns gutes Leben? Mhm. Wann spüren wir gutes Leben, wenn wir im Alltag sind? Und das ist eine große Frage. Und so kommt er auf diesen Resonanzbegriff.
Mhm, genau. Und das mit dem gutem Leben, das ist jetzt wirklich spannend. Das ist ja das, was uns als Ethiker mit ihm verbindet. So, und jetzt könnte, ich mache mal den Advocatus Diaboli, also den institutionellen Gegenspieler, der an der Stelle sagt, war halbwegs nice bis jetzt, aber jetzt steige ich aus, weil das hast du als Soziologe überhaupt gar nicht zu überlegen, das gute Leben. Wo sind wir denn? Also wenn es irgendwie ein Problem im Kapitalismus gibt, dann ist es dieser selbst Eigentum an Produktionsmitteln und die Lösung für zu viel Stress und Burnout kann nur sein, 4-Tage-Woche und Umverteilung. So, es ist Ungerechtigkeit, da ist es objektiv ungerecht schlecht verteilt, weil wir Erbschaften nicht besteuern, weil wir Vermögen nicht besteuern, weil wir im Grunde es zulassen, dass die obersten 10% abheben. Wir wissen ganz genau, dass ab einem bestimmten Wohlstandsniveau mehr Wohlstand im Grunde glücksneutral ist. Es ist völlig Schwachsinn, nach der 5. Million auch die 10., die 100., die 1000. und die 100.000. Es ist einfach Schwachsinn, so extrem reich zu sein, wie manches ist. Warum du umverteilen?
Du kriegst
so,
bestimmt bald ein Angebot aus bestimmten Parteien jetzt.
Ich hatte schon Advocatus Diaboli gefragt. Ich meine es jetzt aber auch nicht so böse. Nein, und ansonsten, auch aus liberaler Sicht ist es ja nun wirklich Unsinn. Er selbst referiert das übrigens, so diesen Einwand. Er sagt, was ist das liberale Credo? Das liberale, moderne Credo lautet, entscheidend ist doch, dass jede und jede für sich selbst wissen muss, was er oder sie aus sich und ihrem Leben machen will. So, das ist doch eigentlich der Konsens der modernen liberalen Gesellschaft. Heißt, wir wollen nicht mehr, dass irgendeine Kirche, irgendeine Weltanschauung, irgendein paternalistischer Staat uns sagt, wie wir gut leben können. Die Frage des guten Lebens ist eine private Frage. Für manche ist das gute Leben, auf das Haus im Grün, Familie und viele Kinder zu setzen. Für andere ist es religiöse Hingabe, total in Mission oder Kloster. Für wieder andere ist es Kohle, Kohle, Kohle machen. Für andere ist es viel Sex und langen Urlaub. Für andere ist es Arbeit bis zum Umfallen. Fühle ich mich wohl. So bin ich halt. So, und das moderne Credo ist, so, die Menschen sind sehr verschieden. Das, was für sie Glück ist, das kann niemand mehr normieren. Das hat auch keiner zu beurteilen. Gut ist, was die Leute für gut halten. Und es gibt keinen objektiven Standpunkt außerhalb mehr, den Leuten da rein zu quatschen. Und wenn du, Hartmut Rosa, jetzt kommst mit dieser Idee, das gute Leben, danach müssen wir doch alle fragen, stopp, das ist der Weg zu totalitärem Denken, das gute Leben für andere mitbestimmen zu wollen. Das ist antimodern, das ist illiberal, das ist sehr gefährlich, das wollen wir nicht.
Jetzt bin ich auch neugierig. Ein gefährliches Buch. Jetzt bin ich wieder dabei.
Es klang so harmlos.
Ja, ne? Es war so schön. Aber das ist ja genau das, was finde ich so interessant ist, dass es eben auf der einen Seite so ein Liberalismus vorgegaukelt wird. Alle können das leben, was sie wollen. Aber das natürlich total limitiert ist in unserer Gesellschaft. Durch Finanzen, durch Bildung, durch in welche Familie werde ich hineingeboren und so weiter. Und jetzt kommt Rosa und sagt, naja, und das ist ja noch nicht alles. Wir erleben es ja tatsächlich sehr subjektiv. Also das ist tatsächlich jetzt ein subjektiver Ansatz. Und er fragt, naja, Geld, hast du jetzt gerade gesagt, die 5., die 10., die 100. Million. Aber was macht denn dann glücklich? Ist glücklich sein tatsächlich eine subjektive Erfahrung? Also kann ich mit 10 Millionen glücklich sein und mit 10 Millionen unglücklich sein? Und da sagt Rosa, ja, genau. Also ich kann dasselbe haben. Er hat ein wunderbares Beispiel im Buch, lesen wir jetzt nicht vor, Anna und Hanna, ein bisschen witzig. Und die haben beide sozusagen dieselben Grundlagen, ja. Also beide haben ein Haus, dieselbe Familie, dieselben Kinder und so weiter. Und die eine steht morgens auf und freut sich über das Frühstück mit der Familie und ist dankbar und so weiter. Und die andere ist unglücklich und so weiter. Und die eine sagt, ach, ist doch toll, dass ich in die Arbeit gehen kann. Und die andere ist, oh, muss ich mich wieder rumstressen mit den Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Und was er damit sagen will, ist, ja, das Äußere ist wichtig, das ist ein Resonanzraum, aber das Subjekt ist auch wichtig. Ja, also ich kann mit unterschiedlichen Situationen unterschiedlich umgehen. Und das ist tatsächlich dann wieder sehr interessant. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen tiefer rein. Ja.
Und das auch noch dazu, also Beschleunigung, wenn man das so hört, alles wird immer stressiger. Das könnte jetzt so klingen wie ein moderne Bashing. So ein Abgesang auf die Moderne und ist alles gescheitert und Krise. Und wir müssen wieder an die Quellen und wir müssen wieder mehr, was weiß ich, das ganze gute, schöne Leben. Da ist er einfach jemand, der bei Charles Taylor auch Wesentliches gelernt hat oder es auch sonst schon vorher in diese Richtung so entwickelt hat. Die Moderne ist ja ambivalent. Mhm. Es gibt diese Moderne, die sehr rational ist, sehr kapitalistisch, sehr gewinn- und steigerungsorientiert. Und es gibt die andere Moderne, die sensible, diejenige, die nach Gefühl, nach Kunst, nach Ästhetik, nach der Natur fragt. Also man könnte es auf zwei Begriffe bringen. Es gibt die Moderne der Autonomie und es gibt die Moderne der Authentizität. Und es ist für die Moderne, wie wir sie im Westen erleben, eben entscheidend. Es hat sich nicht ein Strang durchgesetzt, also weder Aufklärung noch Romantik allein, sondern im Grunde ist es in unserer Kultur schon so. Autonomie und Authentizität wünschen sich die meisten. So, und Authentizität, das ist jetzt Frage nach dem eigenem, nach dem echten Leben, nach dem, was nicht nur irgendwie erfolgreich ist, sondern dem, was mir selbst entspricht.
So, und Selbstwirksamkeit.
Selbstwirksamkeit, ja. Und da bist du an einem Punkt, wo du im Grunde selbst merkst, das liberale Credo, entscheidend ist doch selbstbestimmt leben, entscheidend ist doch konsensual einvernehmlich. Authentizität ist ein anderes Kriterium für gutes Leben. Es muss nicht nur selbst entschieden sein, es muss zu mir passen. Es muss zu mir passen, es muss zum anderen passen. Reine Freiwilligkeit ist sehr hohl, sehr flach. Freiwilligkeit und Selbstverwirklichung, das ist der Punkt. So, und an der Stelle appelliert er im Grunde an diesen guten Geist der Moderne. So, das mit dem guten Leben ist eine reale Frage. Du hast es nicht dadurch, dass du dich in aller Freiwilligkeit für etwas entscheidest. Du kannst dich freiwillig für etwas entscheiden und irgendwann später sagen, da habe ich mich selbst verloren. Da habe ich meinen Weg verpasst, da bin ich mir fremd geworden. So, diese Frage, was ist denn wirklich gut für mich, für uns, für Beziehung, das ist wirklich entscheidend. Und ich glaube, jetzt können wir hinkommen zu seiner Antwort. Resonanz, das ist ja jetzt seine große These. Resonanz als Oberbegriff. Begriff für gelingendes Leben, für gutes Leben, erfülltes Leben.
Genau, und Resonanz ist für ihn eine Qualitätsfrage. Ja, also das fand ich auch sehr interessant. Wie ist die Qualität meiner Beziehungen und zu den Dingen in meinem Leben? Ja, von den einzelnen Beziehungen zu Menschen bis hin zu meiner Arbeit oder eben auch zur Natur, zur Schöpfung und so weiter und so fort. Und das ist für ihn jetzt sehr, sehr wichtig. Wie entwickle ich mich in der Qualität meiner Beziehungen? Was sind meine Gaben und Talente und wie gehe ich damit um und so weiter? Das heißt, es wird tatsächlich so richtig praktisch. Und es beginnt, wenn man jetzt fragt, ja, Resonanz müssen wir natürlich jetzt gleich mal ein bisschen definieren. Es beginnt eigentlich ganz basal mit meinem Körper. Also da beginnt er und sagt, der Körper ist wie so eine Membrane, mit der ich meine Beziehungen lebe, die Welt wahrnehme und so weiter. Und es beginnt eigentlich mit dem Atem. Einatmen, ausatmen. Das ist die erste Resonanz, die wir haben, die ein neugeborenes Baby hat und die uns durchs Leben trägt und die wir oft auch gar nicht wahrnehmen, ja, und aber wir merken das, wenn wir bestimmte Begriffe machen, also endlich mal durchatmen, da merken wir, oh, da ist was, oder ich muss mal wieder, mir stockt der Atem, ja, also da ist irgendwas passiert, und dieses Verhältnis zur Welt über den Atem ist sozusagen das, was die Grundlage ist für alle Resonanzerfahrungen. Und als ich das nochmal gelesen hatte, dachte ich, ja, das ist natürlich, eigentlich könnte man das jüdisch-theologisch Erschöpfungsbericht, ja, da beginnt das, dem Mensch wird der Atem Gottes eingeblasen und er beginnt zu leben, und Atem ist dann eine ganz zentrale Rolle im jüdischen Menschenbild und so weiter. Also das hat mich schon sehr daran erinnert, wie er das dann entfacht und dass Körper und Körperlichkeit auch so wichtig sind, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir sie fühlen, dass es eben nicht nur etwas Kognitives ist, dass es eben nicht nur diese harten Fakten sind, das fand ich sehr, sehr eindrücklich und auch sehr überzeugend, muss ich sagen.
Genau, er fängt mit der Haut an, wir sind körperliche Wesen, wir sind in Berührung. Menschen ohne Berührung gehen ein. So. Und nach dem Atem essen und trinken, und auch das ist ja ehrlich gesagt genial, da kann man schon viel dran sehen, so wie essen und trinken wir, ist das irgendwie ein Kampf? Ein Kampf um, was weiß ich, schlank bleiben, Kontrolle behalten oder so? Oder ist es ein Kampf, dass ich mich betäube, dass ich mir alles Mögliche reinschütte, dass ich bewusstlos irgendwie alles konsumiere? Oder ist es ein Fest? Ist es kultiviert? Ist es genießen? Ist es gutes Leben? Ist es ein Schmecken, genießen, riechen, sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie stehe ich zur Welt? Das eigene Essen an der Stelle beobachten. Sehr interessant, sehr lehrreich. So baut er es langsam auf und zeigt, wir Menschen sind immer Wesen in Beziehung. Beziehung zur Welt, zu uns selbst, zu anderen Menschen, zum Ganzen, zum Allumfassenden.
Liebe und Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Also genau. Ich muss es hier sagen. Ne?
Also. Man merkt ihm die Sonntagsschule an, aber ist ja auch gut. Wir sind ja da absolut. Fanboys von, wenn man es hier und da noch merkt. So, und er fragt dann, in welcher Weise kann Weltbeziehung gestaltet sein? Und er versucht es tatsächlich durch alle Dimensionen durchzuziehen. Das macht er jetzt so klug und so ausdifferenziert, dass jetzt nacherzählt zu wollen, ihr ahnt, dann hört das alles nicht
das
mehr auf.
Das Buch hat doch 800 Seiten, ne? 800 Seiten. Und er geht sehr systematisch vor. Ja. Ne? Also er geht wirklich vom Körper sozusagen, geht er durch alle Bereiche des Lebens, eben diese Beziehungen zu anderen Menschen, aber eben auch zur Schöpfung und so weiter, zur Arbeit und geht das ganz systematisch durch und dekliniert sozusagen seinen Ansatz dann durch diese Welt. Und das ist tatsächlich interessant. Wir können so ein paar Beispiele nehmen. Und manchmal ist es auch total sehr einfach. Ja, also du hast das gerade gesagt mit Essen und Trinken und dieser Resonanzerfahrung. Und er beschreibt einmal, wie trinken wir ein Glas Wasser? Da denkst du so, okay, wie trinken wir ein Glas Wasser? Ja, und er beschreibt dann, nehme das Glas Wasser und spürst du es in deinem Mund und wie es dann durch deinen Körper geht und in deinem Magen landet und wie sich das erfrischt und ausbreitet. Oder, ja, Beschleunigung, ich trinke schnell und habe schon wieder im Kopf das andere und nehme gar nicht wahr, was das macht. Und das ist so einfach und trotzdem finde ich, da wird so viel deutlich, was er unter Resonanz auch versteht.
Ja, und greifen wir einfach ein bisschen beliebig rein. Nicht? Er unterscheidet verschiedene Grundformen der Weltbeziehung. Er sagt, man kann die Welt erleben schlicht als feindlich, widerständig, verschlossen. So, und das in zwei Richtungen. Ne? Du kannst die Welt so erleben, dass sie dich bedrückt. Die Arbeit, es quält dich, ist langweilig, es ist ja eigentlich zuwider. Du kannst es so machen, dass du fliehst, dass du vermeidest, dass du Berührung vermeidest, dass du Dinge vermeidest, dass du irgendwie auf Rückzug oder auch, dass du unterwerfen willst, dir passend machen, das irgendwie in den Griff kriegen willst. Eine andere Möglichkeit ist, die Dinge sind einfach nichtssagend, bedeutungslos. Die Natur sagt dir nichts, du kannst mit Tieren nichts anfangen. Kinder sind dir egal. Manchmal beim Zugfahren und so, nein, aber es ist dir einfach egal. Du siehst Leute mit Kindern und denkst, warum? Warum? Es ist irgendwie auch irgendwie einfach so ein kleiner Mensch oder so. Und es gibt eine weitere Möglichkeit, die Welt spricht mich an. Sie berührt mich und ich kann sie berühren und ich werde lebendig im Kontakt. So, und er sagt, viel Weltverhältnisse sind repulsiv oder indifferent, sind also feindselig oder indifferent. So, und das kennen wir alle, wir haben es vor Augen, das führt oft nicht weit. Lebendiges, gelingendes Leben zeichnet sich dadurch aus, so dass hier Austausch stattfindet, Responsivität, ein Ausdruck, den er von Bernhard Waldenfels übernimmt, der übrigens das sehr ähnlich macht, vielleicht so viel komplizierter und so, dass er weniger bekannt ist. Ein bisschen ist Hartmut Rosa gute Ideen von Waldenfels auch fürs Volk, dass es ein bisschen griffiger wird. So, er hat das ausgeführt mit dem, was Menschen, die unsere Ethik gelesen haben, auch kennen, das, was von Max Weber und Habermas herkommt, diese unterschiedlichen Formen der Weltbeziehung. So, also sehr einfach, ein Quereck. Man kann sich zur Welt positiv oder negativ verhalten, bejahend oder verneinend. Und man kann das über Kreuz dann aktiv oder passiv gestalten. So, und da haben schon Max Weber hat da verschiedene Gesellschaftsformen unterschieden und das alles aufgeteilt. Das haben wir an anderen Stellen in unserem Podcast, glaube ich, schon ausführlich erzählt.
Ja.
So, und er sagt, es dominiert in der modernen kapitalistischen Welt im Grunde eine Haltung zur Welt, die sehr aktiv ist, sehr erobernd, sehr zugreifend, sehr gestaltend, aber im Grunde negativ. Also nicht genießend, nicht kontemplativ, bejahend, sondern im Grunde Weltverneinung mit Aktivität gekreuzt. Und im Grunde dieses starke Übergewicht dieses Weltverhältnisses, das hat uns in die Beschleunigungsspirale getrieben. Und es fehlt im Grunde passives Weltverhältnis, die Fähigkeit, sich berühren zu lassen, sich anrühren zu lassen. Und im Grunde ist das sein Ideal, dass du auf der einen Seite empfänglich wirst, dich berühren lässt, dich ansprechen lässt, also Passivität kultivierst und das aber auch verbindest mit Selbstwirksamkeit, mit Tätigsein,
Weltgestaltung
und Reden. Genau, diese wechselseitige Antwort, Echo, Echo, Antwortformation, das ist so eine Annäherung an Resonanz.
Genau, und das kann man im Grunde eigentlich auch durchmachen durch verschiedene Bereiche, also in der Politik. Es gibt Leute, wenn er sagt, aktiv und positiv wollen die Welt gestalten und da fallen uns sofort irgendwie Fridays for Future oder irgendwelche Gruppen ein oder bestimmte politische Aktivistinnen und Aktivisten. Dann gibt es Leute, die wollen die Welt beherrschen, ja, also die wollen auch aktiv sein, aber haben eben ein negatives Weltbild und schrecken vielleicht auch vor Gewalt nicht zurück und da fällt einem vielleicht auch ein bisschen was ein, ja.
Leider.
Und diese Beherrschung wollen und es sind ja bald wieder Wahlen auch in den USA. Dann dieses Passive, ja, also positiv-passiv, sich berühren lassen, aber selbst nicht aktiv werden, vielleicht so auch beobachtend sein. Und dann dieses Passiv-Negativ, das ist eben dann die Weltflucht, ja, wo man rausgeht und alles wird schlechter und vielleicht auch so einen Kulturpessimismus hat. Und als ich das gelesen habe, da sind mir sofort auch für alle Beispiele, sag ich mal, Frömmigkeitsstile eingefallen,
ja.
Gemeindebünde eingefallen und so weiter. Also da hat er, finde ich, schon etwas von Weber her kommend aufgemacht, was eigentlich sehr durch eine Einfachheit besticht, aber eben auch hilft, so ein bisschen die Welt einzuordnen, weil manchmal ist es heute ja auch so, durch diese Beschleunigung geht ja auch vieles durcheinander, dazu kommen viele Krisen und so weiter. Warum verhalten sich manche Gruppen denn so? Ja, und das ist wie so ein kleines Koordinatenkreuz, sehr grob auch noch und so weiter, aber wo man so ein bisschen die Weltbeziehungen einordnen kann, selbst bis ins Persönliche, in den Bekanntenkreis, man kann das auch mit berühmten Leuten oder bekannten Leuten machen. Also wo verorten sich Leute am ehesten vielleicht? Und da wird dann auch deutlich, warum reagieren die so? Ja, und er spricht dann davon, dass es eben auch eine Entfremdung gibt von Resonanz. Also dass es eben mit so einem negativen Weltbild und passiv, dass es eine Entfremdung zur Weltbeziehung gibt und dass dann Menschen tatsächlich verstummen. Und das fand ich schon hochinteressant, weil wenn Menschen zum Beispiel verstummen gegenüber der Politik, sie werden einfach nicht mehr, da gibt es keine Resonanz mehr. Und sie verstummen und nehmen da nichts mehr wahr, kommen dann sozusagen in ihre eigene Blase und sind vielleicht auf anderes dann ansprechbar. Ja, also das ist interessant, um so ein bisschen auch das einzuordnen.
Ja, ja. Und ihr merkt, nicht, er will das nicht nur beschreiben, das ist ja ein wirklich etabliertes Muster, deskriptiv verschiedene Typen des Weltumgangs zu unterscheiden. Man kann das kulturell, historisch, religiös und so weiter. So, und er hat aber tatsächlich die Idee, es ist nicht alles gleichermaßen gut. Du kannst nicht sagen, ja, jeder Jeck ist als anders. Ne? Die religiöse Rechte will die Welt beherrschen und so.
Viel Normatives drin.
Ja, das fand
ich echt interessant.
Genau, und im Grunde die Spur, die zu favorisieren ist, ist eine, wo du sowohl empfänglich als auch selbstwirksam bist. Zitat, Resonanz ist ein wechselseitiges Antwortverhältnis, bei dem die Subjekte sich nicht nur berühren lassen, sondern ihrerseits zugleich berühren, das heißt handelnd die Welt zu erreichen vermögen. Mhm. Eine Resonanzachse existiert daher nur erst und nur dort, wo das Subjekt durch die Welt zum Klingen gebracht wird, aber umgekehrt auch zum Klingen oder weniger blumig formuliert, zum entgegenkommendem Reagieren oder Antworten zu bringen vermag. Subjekte wollen Resonanzen gleichermaßen erzeugen wie erfahren. Mhm. So, und das nimmt er durch alle Fragen hindurch und sagt, das ist zum Beispiel in der Politik auch gut. Also, dass du hörst auf andere, dass du Dialog bist, dass du das sagen lässt, aber dass du auch mit eigener Stimme sprichst, dass du dich einbringst, dass du dich im demokratischen Prozess irgendwie reinbringen kannst. Dass du in allen möglichen, in der Sprache, dass du im Dialog bist, zuhörst, aber auch sprichst, dass du in der Musik in irgendeiner Weise nicht nur vorbeirauschen lässt, sondern du hörst dich da rein. Du kannst vielleicht sogar produzieren, also singen wenigstens irgendwie. Hast beide Seiten. Und das ist für ihn das Ideal. Und er ist der Überzeugung, auf dieser Spur, so individuelle Begabung immer rein und rausgerechnet, auf dieser Spur kommt die höchste Frequenz gelingender Beziehung zustande. Das ist im Grunde anzustreben. Ja. Und wo Menschen verstummen, total passiv oder total aggressiv werden, da entstehen Schieflagen, die dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft immer mehr schaden.
Ja, absolut. Und ich muss noch mal ein Zitat von ihm vorlesen, weil das, was du gesagt hast, hat er in wirklich fast poetischer Sprache noch mal auf den Punkt gebracht. Und er sagt: Wenn zwei Instrumente, etwa Klavier und Geige, miteinander in Resonanz treten, dann bedeutet das, dass jedes in seiner Eigenfrequenz spricht und auf das andere reagiert. Ich meine mit Resonanz eine Beziehung zur Welt, in der man einerseits offen ist, sich berühren zu lassen, vielleicht ergreifen zu lassen, aber andererseits auch selbst seine eigene Stimme entfalten kann und damit etwas oder jemand erreichen kann in der Welt. Und das finde ich nochmal so schön, weil es auch wieder so ein schönes Bild ist, das wir natürlich alle kennen von Musik. Ja? Ein Instrument spielt selbst, ein anderes kommt dazu und es entsteht dadurch was Neues, was noch Schöneres. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was so sehr konstruktiv an diesem Resonanzbegriff ist, dass es tatsächlich eine transformative Kraft hat, eine Veränderungskraft hat für die Menschen, die daran beteiligt sind. Oder die Sache, die daran beteiligt ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir müssen mal so die verschiedenen Resonanzachsen noch durchgehen. Und ich fand das auch wieder ganz witzig. Er wurde mal gefragt, wo er das erste Mal sowas wie Resonanz erlebt hat. Ja, und sein Vater hatte eine Backstube und er sagt, wenn mein Vater mit dem Brotteig geredet hat, also weil immer so, ja, jetzt geh doch auf und hat er ihn noch bearbeitet und dann hat er manchmal gesagt, ach, der Brotteig macht auch, was er will und so. Und er war in so Resonanz und am Ende war er ganz glücklich, wenn das Brot da war und da sagt Hartmut Rosa so im Rückblick, in der Backstube, da habe ich eigentlich zum ersten Mal diese Resonanzerfahrung gehabt, ja, dass da etwas geschieht im Miteinander, auch mit einer Sache. Das fand ich auch interessant, weil ich bin zuerst immer so auf dieser Beziehungsebene, da kann ich das auch total gut denken, aber er denkt es ja noch weiter in die Sachebene und dann noch sogar in die große Ebene der Natur und so weiter.
Ja. Genau. Und für unsere religiösen HörerInnen, also ich denke, viele werden das Buch von Martin Schleske, Der Klang, kennen.
Ja, absolut.
War ja auch wirklich ein ganz tolles, großartiges Buch.
Ja.
Genau. Ist älter als Resonanz, das Buch. Ne?
Ja.
Aber es ist eine fantastische Veranschaulichung aus dem Leben eines Geigenbauers, ne? Was Resonanz sein kann. Also nur als Tipp nebenbei. So, die das kennen, mögen sich kurz erinnern, wie im Umgang mit Material, mit Holz, mit Dingen zutiefst Resonanz erhalten.
Ja, und das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir nachdenken, Dinge, die wir sehr gerne mögen, dass Sachen, die für andere ein Sachgegenstand sind, in einer gewissen, vielleicht auch Bindung und Emotionalität etwas Lebendiges werden, Resonanz entwickeln. Ja, für manche ist das Skateboard oder das Surfbrett oder das Auto oder ein bestimmter Musikstil. Was für andere einfach nur Krach ist, ist für manche ein Erlebnis, das einen verändert, das einem Kraft gibt, das einem Hoffnung gibt. Genau. Und das, finde ich, beschreibt er auf unglaublich gute Art und Weise. Ja.
Und das Kühne, vielleicht übertriebene, aber irgendwie auch genialische, ist seine Idee durch alle Weltverhältnisse hindurch. Ja. Zieht sich das? Er unterscheidet drei Resonanzachsen. Mhm. Er sagt, eine Resonanzachse ist die horizontale und das sind jetzt einfach Beziehungen zu anderen, Familie, Freundschaft, auch Politik, so im Nahbereich, im Fernbereich mit anderen Menschen kann ich mit Resonanz oder ohne sein. Eine weitere Resonanzachse ist die diagonale. Hier geht es um Verhältnis zu den Dingen. Das kann die Geige sein, das Brot, das kann ja auch der eigene Körper sein, das kann Arbeit sein, das kann Schule, das kann Bildung sein, wo ich einfach mit sachlichen, dinglichen, gegenständlichen Dingen zu tun habe. So, und dann sagt er, wir haben auch eine Resonanzachse mit der Welt insgesamt. Mhm. Er nennt es die vertikale Resonanzachse. Hier nennt er Religion, aber auch Natur, Kunst und das Eingebettetsein in die Geschichte. So, und er sagt, alle Menschen stehen im Grunde in diesen drei großen Resonanzachsen zur mitmenschlichen Welt, zur dinglichen Welt und zur, ja, wie sollen wir sagen, Transzendenz. Mhm. Nicht nur religiös, sondern auch zu dem, was uns übersteigt. Und in all diesen Achsen ist es eine Lebensherausforderung, in resonanzvolle Beziehungen und Verhältnisse hineinzukommen. Es kann sein, dass manche Resonanzachsen für mich sehr lebendig sind, andere komplett verstummt. Mhm. Gibt Menschen, die sind hochbeziehungsbegabt und arbeitsunfähig. Mhm. Oder es gibt Workaholics, die das ganze Soziale nicht erfunden haben. So, es gibt Menschen religiös unmusikalisch, ist ja dafür auch ein genialer Ausdruck. Oder Kunst, Natur, lässt mich kalt, spricht mich nicht an. Es gibt Menschen, die darin aufgehen. Seine normative Theorie würde jeden Menschen im Grunde nahelegen. Check das nochmal aus. Mhm. Empfehlenswert wäre, eigene Resonanzfähigkeit auf allen Achsen zu entwickeln oder mindestens entwicklungsoffen zu halten.
Mhm, absolut. Dann würde ich doch sagen, wir haben ja schon Beispiele gehabt von der horizontalen, in der Beziehungsebene, in der diagonalen zu Dingen, dass wir jetzt mal auf die vertikale Resonanzachse gehen und uns ein bisschen über Religion
Das ist ja ein Zufall.
Ja, das ist doch.
Und aber wir sind doch ein Ethik-Podcast.
Wir sind doch ein Ethik-Podcast.
Wir sind Theologen. Ja,
wir sind Theologen. Ja, nein, wir kommen nicht aus unserer Haut. Ja. Das passt ja heute.
Genau.
Ne?
Ja, ja, klar.
Genau, er hat auf der einen Seite ein knappes, aber prägnantes Kapitel über Religion in seinem Resonanzbuch, hat aber darüber hinaus auch noch weitere Bücher geschrieben, die sich mit Religion beschäftigen, Religion und Demokratie, auch im weitesten Sinne ein Buch über Unverfügbarkeit, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ist sehr, sehr interessant. Und auch dort, wenn er über Religion redet, ja, da muss man schon genau, was meint er damit? Und er spricht immer, ja, fast ein bisschen von existenzieller Antwortbedürftigkeit des Menschen. Also jeder Mensch hat das. Und jetzt ist die Frage, lässt er sich berühren durch das Transzendente, durch die Religion und kriegt er die Erfüllung, die die Religion vielleicht auch verspricht? Ja, und da sehen wir wieder, da sind wieder so die beiden Sachen, sie selbst aktiv werden und selbst passiv sein, das ist dasselbe Schemata, was wir schon kennen, ja, das jetzt auch bei der Religion trifft.
Ja, und er geht ein paar Klassiker durch, William James natürlich, ne, also Religion als Gesamtreaktion auf die Welt, auf das Universum, Friedrich Schleiermacher, wir Protestanten freuen uns natürlich, Religion als Sinn und Geschmack fürs Unendliche, Religion als Anschauung des Universums und in einer Weise, dass ich mich auf das Universum ausrichte und zugleich mich vom Universum angesprochen fühle. Universum ist bei Schleiermacher hier Platzhalter für Gott. Er möchte es nicht religiösen Menschen erstmal verklickern. In späteren Auflagen redet er von Gott. Ja, und Rosa sagt an der Stelle, ja, genau darum geht's. Religiöse Erfahrung ist die Idee einer entgegenkommenden, antwortenden Welt. Welt, Transzendenz, die uns berührt und der wir unsererseits entgegenzugehen vermögen. Martin Buber nimmt er mit hinein, ja. So das ewige Du, das Ich-Du-Verhältnis, das passt ja. Sehr gut. Du hast mit Menschen eine Resonanzachse im Ich-Du-Verhältnis. Wenn du Menschen wie Dinge behandelst, nach Buber, wie ein S, dann versuchst du sie zu manipulieren oder wirst vor ihnen beherrscht und das ist stumm und da geht dir nicht das Herz auf. Menschen auf der Ich-Du-Achse, da vergisst man die Zeit, da ist man im Flow. So, und das ist möglich mit Gott. Ja. Das ist das Wunder der Religion, des Glaubens, dass Menschen mit Gott eine Beziehungstiefe erfahren können, wie mit Menschen, die religiösen Virtuosen würden sagen, nein, tausendmal tiefer und tausendmal stärker. So, und dafür offen zu sein, für das angerührt werden können, für sich selbst als antwortend zu erleben, das ist ja in der Religion so witzig, du wirst irgendwie von Liebe berührt, so, und wenn du versuchst zu beten und ein paar Dinge sagst, das Gefühl wird tiefer, das ist ja sehr interessant. Ne, wenn du irgendwie surrenderst und bekennst, Gott lobst, irgendwie was sagst, du kommst tiefer in dieses Gefühl der Verbundenheit und du erlebst darin eine Art Entwicklung, Verwandlung. Ja. Du wirst auf einmal Gegenstand der Verwandlung, du wirst eine Art Geige, auf der Gott anfängt zu spielen und ganz neue Klänge sind da zu hören. So, und für ihn ist das eine positive Ressource. Da macht er gar keinen Drumherum, Religion ist da, sie existiert, Menschen erleben da etwas sehr Schönes, etwas Wunderbares. Anderen sagt das noch nichts. Ja, aber was willst du jetzt machen? Aber es gehört auf jeden Fall zu den Resonanzvermögen des Menschen.
Ja, absolut. Und gerade dieser Dreiklang der Resonanz, berühren, lassen, wenn ich es jetzt ein bisschen theologisch auflade, sich von Gott berühren lassen, Selbstwirksamkeit erleben, Gott, diesem Gott zu antworten und durch diesen Resonanz, durch diese Resonanzerfahrung tatsächlich verwandelt werden. Und das können wir jetzt auch noch mit dem Heiligen Geist machen und so weiter. Also das ist schon sehr anschlussfähig und ich glaube, er selbst sagt ja, dass er religiös ist, dass er eben auch gerne in die Kirche geht. Er spricht auch manchmal in Gottesdiensten sogar oder spricht auf dem Kirchentag oder in anderen religiösen Veranstaltungen. Also ihn zieht es da auch immer wieder hin. Das ist sehr erstaunlich. Und beschreibt dann auch immer wieder, und das finde ich interessant, so als Theologe, theologische Begriffe aus seiner soziologischen Resonanzbrille heraus. Ja, und ein Beispiel möchte ich kurz geben, nämlich er spricht über Sünde. Ja, und jetzt spricht er nicht über Sünde als moralische Kategorie oder strukturelle Sünde, sondern er sagt, Sünde ist Resonanzunwilligkeit. Resonanzunwilligkeit. Und er beschreibt dann, dass Sünde den Menschen verstummen lässt. Beziehungen verstummen lässt. Das fand ich eigentlich ein sehr nachvollziehbares Bild. Es isoliert mich. Und dann geht er auch darauf ein und sagt, dass das, was zum Beispiel dann Glaubensgemeinschaften nicht fördert in ihrer Resonanz, sondern verstummen lässt, ist zum Beispiel Gesetzlichkeit. Ja? Für einen selbst, aber noch schlimmer sozusagen, wenn man die eigene Gesetzlichkeit auf andere versucht umzusetzen, ja, durchzubringen, ja. Und da sagt er, das lässt Gemeinschaften verstummen und verhärten und dann sich sozusagen von der Weltbeziehung abwenden.
Ja. Und soweit ich sehe, mit Tillich hat er noch nicht so geklickt, aber könnte. Also bei Tillich ist der Grundbegriff für Sünde Entfremdung. Entfremdung von mir selbst, Entfremdung von Gott.
Dorothee Sölle. Ja,
hat auch das alles durchdekliniert. Da gäbe es, glaube ich, viel auch Glaube als ergriffen sein. Da könnten wir viel. Und dieses Gespräch von Theologie, Soziologie, Philosophie, ich glaube, gerade wir als Christinnen und Christen, Theologinnen brauchen das ja auch, dass wir neu sprachfähig werden, dass wir uns hier auch irgendwo, auch wieder Resonanz der Sprachwelten erleben. Ja. Eine Religion, die in einer reinen Binnendialekt spricht, der von keinem verstanden wird, die wirkt halt eben auch bescheuert auf Außenstehende. Und da kannst du innerlich die Betriebstemperatur immer höher fahren, aber auf Dauer bringt das alles nichts irgendwie. Ja. Ne?
Und was er dann grundsätzlich sagt, dass Glaube und Religion in ihrer Resonanzerfahrung eben auch so ein Beschleunigungsstopper ist. Ja, also ich erlebe in der Resonanz mit dem Unendlichen, mit Gott, tatsächlich, dass ich entschleunigt werde. Ja, und das fand ich auch nochmal sehr interessant. Und nochmal zurückzukommen auf unsere Generation Lobpreis. Mhm. Warum spielt Lobpreis heute so eine große Rolle? Wenn man seine Beschreibungen jetzt von Resonanzerfahrung liest, dann kann man im Grunde genau das oft sehen, was bei uns junge Menschen in den Interviews gesagt haben, was sie im Lobpreis erleben. Ja, und da ist eben auch gerade wieder der Körper so als Membrane. Ja, warum ist Lobpreis? Weil es sehr körperlich ist, weil ich die Musik in mir spüre, weil ich die Hände hebe, weil ich über den Körper Gott sozusagen wahrnehme, die Sprache, mit der ich rede. Ja, ein Satz, da ist einer, der dich hört, der dich versteht und der Mittel und Wege finden kann, dich zu erreichen und dir zu antworten. Mhm. Da könnte man sagen, sagt das jetzt der Jugendliche oder sagt das Rosa? Mhm. Ja, es sagt Rosa, ja. Aber er beschreibt genau das, was Jugendliche dann erleben oder junge Erwachsene oder auch Erwachsene erleben im Lobpreis. Dieses Berührtsein, ja, und dieses Singen als Antwort und das Verwandeltwerden durch diese auch körperliche, ganzheitliche Erfahrung. Ja, und da würde man sagen, im Lobpreis ist oft eine Resonanzerfahrung.
Ja, und da ist, glaube ich, auch für die Gottesdienstpraxis was zu lernen. Er sagt, was zeichnet gelingende Gottesdiensterfahrung aus? Sie verschränken mehrere Resonanzachsen in einem gelingenden Abendmahl, sind Menschen miteinander verbunden. Sie stehen im Kreis, sie halten sich an den Händen. Sie sind in diesem Akt mit Gott verbunden. Sie sind mit Christus verbunden. Und sie machen das mit Brot, mit Wein, mit Weihrauch. Ja. So alle Sinnen werden angesprochen. Und das kann ungeheuer dicht werden. Das heißt, ein schlechter Gottesdienst, der langweilig empfunden wird. Du spürst keine Verbindung mit den anderen. So, du spürst Gott nicht. Es sind Worte, Worte, Worte. Es ist Theorie. Du verstehst nicht, was gesagt wird. Du kannst mit Gott nicht connecten. Und es ist unsinnlich. Du bist da einfach nur am Sitzen. Manchmal wirst du zum Aufstehen gezwungen. Du hörst eine Musik, die dich nicht berührt, die dich quält, die dich irgendwie ins Koma jagt oder so. Ja, was erwarten wir da? Da kommt keiner. So, und diese Abstimmung mit den Füßen, dass Menschen Gottesdienste präferieren, die gemeinschaftsdicht sind, die erlebnisstark, die sinnlich die Erfahrung bringen und durch diese diagonalen und horizontalen Achsen dich mit der vertikalen überhaupt verbinden. Ja, genau. Denn verbinde dich mal mit Gott. Das ist für viele 14-Jährige nicht so, dass sie sagen, ja, ein Klick und schon bin ich da oder so. Also diese Zubringer.
Für 40-Jährige auch nicht oft.
Ja, aber selbst für 90-Jährige. Ja. Nein, also man könnte da sehr, sehr viel lernen und fragen, warum machen wir so resonanzbefreite Gottesdienste, die für die funktionieren, die schon immer dabei waren und es studiert haben. Und für alle anderen aber eigentlich nicht und die sie eher abturnen.
Ja, und wir könnten jetzt noch ein bisschen erzählen von Und Marburg und von unseren Gottesdienstkonzepten, die genau, wo wir drinstehen haben. Was wollen wir, was ist unser Ziel? Dass Menschen eine Resonanzerfahrung machen. Ja? Und das beginnt eben schon, Menschen kommen rein, bekommen Kaffee, man unterhält sich. Also es beginnt sozusagen mit der Beziehungsachse. Ja? Es beginnt damit Körperlichkeit, mit was schmecken und so weiter und dann im Gottesdienst eben weiter durch Musik, durch verschiedene Stationen, wo man was ausprobieren kann, durch haptische Dinge. Also da der Versuch, Menschen in eine Resonanzerfahrung mit Gott zu bringen, das ist tatsächlich etwas, was ich wir insgesamt da von Hartmut Rosa wirklich auch gelernt haben und haben uns inspirieren lassen und zu sagen, okay, wenn wir das mal durchdeklinieren für einen Gottesdienst, wie muss das denn aussehen?
Ja, darum steht es ja jetzt auch in der FAZ. Ne?
Ja.
Er hat ja jetzt zuletzt ein Buch geschrieben, Demokratie braucht Religion. Ja. Da wird er ein bisschen zu nett, ehrlich gesagt.
Ja.
Also da kommt er uns so weit entgegen, dass es einem leicht peinlich wird. Nein, wo er wirklich die These aufstellt, der Welt geht's gerade nicht gut. So, die Menschen werden auch wütender und es ist Frustration da und manche Zahlen entwickeln sich irgendwie ein bisschen schwierig. Warum sind die Menschen so wütend? Es fehlt Resonanz. Sie sind nicht im Kontakt. Sie haben im Grunde in vielen Stellen fühlen sich abgekoppelt. So, und er sagt, im Grunde viele Krisen der Moderne sind Resonanzkrisen. Die Religion Das Christentum ist ein Ort gelingender Resonanzen. Hm. Die Religion verkörpert flächendeckend in jedem Dorf durch eine große Kirche. Eine andere Art des In-der-Welt-Seins ist möglich. So, aber sie wird eben dann es auch brauchen, dass sie auf mehreren Ebenen irgendwo stattfindet. Religiös, aber auch gesellschaftlich, kulturell, ökonomisch. Und die Religion könnten hier Vorläufer sein einer Erneuerung, einer Vitalisierung des Resonanzerlebens. Er macht das sehr lieb. Es war nämlich Empfang katholische Bischöfe und er wollte da wirklich auch ganz freundlich. Die wirkten vielleicht auch geknickt, die hatten auch Grund und so. Spannende Frage ist ja, ist es das Potenzial der Religion oder ihre Realität? Mhm. Und ich bin total dabei, dass das Potenzial, ist. Potenzial ist super, mit Realität ist nochmal anders. Und ich fürchte, es gibt ja auch echt schädliche Religionsformen, manchmal auch erfolgreiche, die aber im Grunde auf Dialogabbruch und Resonanzverweigerung und oder Gemeinschaftsverweigerung und so weiter hinaus. Aber nein, im Grunde sind wir natürlich dankbar, weil es ist für uns natürlich ein Traumpass, ne? Zu sagen, die Frage nach dem guten Leben, die Religion dürfen mitreden und Einladung, hört da mal rein, vielleicht ist ja da was. Ja. Also viel mehr kann man sich als Ethiker auch nicht wünschen. Ne? Ja. Wir müssen es nur machen.
Und er hat ein zweites kleines Buch geschrieben, Unverfügbarkeit. Und das fand ich auch nochmal sehr interessant, also anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Und er sagt, 300 Jahre Aufklärung, der große Versuch der Moderne, alles verfügbar zu machen, alle Rätsel zu lösen, alle zu sagen, wir müssen auf alles eine Antwort machen, haben und der Mensch will alles verfügbar machen, will alles haben. Da haben wir es auf der materiellen Seite, aber eben auch alles aufklären. Ja? Hm. Und er sagt, eigentlich hat die Religion die Unverfügbarkeit. Hm. Und das ist vielleicht auch eine Kritik ein bisschen an der liberalen Theologie, ja, die auch sozusagen alles verfügbar gemacht hat. Jedes Wunder muss verfügbar sein, alles Unverfügbare muss raus. Und zu sagen, nee, wir müssen auch das Unverfügbare in unserer Religion, in unserer Theologie, in unserem Glauben gerade rausstellen, weil das ist das, wo die Sehnsucht der Menschen ist. Das ist das, wo Resonanzräume da sind. Gerade da, wo das Unverfügbare für den Menschen eben nicht verfügbar ist. Ja? Und das ist, fand ich nochmal sehr interessant und das passt so ein bisschen in das Gesamtbild und er hat das ja so ein bisschen als Fußnote auch für sein Resonanzbuch gesehen, nochmal dass diese Unverfügbarkeit nochmal zu betonen, weil sie eben so wichtig ist. Gerade in einer Zeit, wo wir uns alles verfügbar machen.
Ja. Und ist vielleicht für uns als Kirchen auch echt nochmal wichtig, nicht? Also machen, schaffen, tun können viele, sind sehr viele Menschen auch im sozialen Bereich tätig, nicht nur die Kirchen. So, aber dieses Hüter der Erinnerung an ein Leben aus dem Unverfügbaren. Mhm. Also diese Resonanzen, wo wir Quellen zugänglich halten, wo Menschen auftanken, wo sie Stärkung erfahren und dann eben auch hingehen und anderen Menschen dienen und sich einbringen in diakonische und pädagogische und soziale Tätigkeiten aller Art. Aber tatsächlich dieses Leben aus dem Empfangen wäre ein ganz wesentlicher Job, den Kirche machen kann. Wir müssen ein bisschen Bilanz ziehen. Was nehmen wir mit? Was kann man kritisch hinterfragen? So, und was ist das für unser Projekt einer transformativen Ethik?
Ja, also ich glaube erstmal sehr positiv würde ich sagen, der Resonanzbegriff in den in der Weltbeziehung, in den drei Achsen, ist etwas sehr Nachvollziehbares und hilft uns auf der Suche nach dem guten Leben, tatsächlich Antworten zu finden. Nämlich, dass wir ganz konkret auch fragen können, wo lasse ich mich noch berühren? Wo bin ich vielleicht verletzlich? Wo versuche ich, alles unter Kontrolle zu haben? Wo habe ich das Unverfügbare durch auch unsere Technik und unsere Perfektion eigentlich rausgeschoben? Wo haben wir Gott sozusagen da auch in christlichen Gottesdiensten ganz selbstkritisch, in unserer Theologie, habe ich Gott unter Kontrolle gebracht? Wo muss ich ihm wieder mehr Raum geben? Wo muss das Unverfügbare in unseren Beziehungen zelebriert werden? Ja, und auch das Körperliche, finde ich, ist etwas sehr Wichtiges, gerade so die protestantische Theologie und Gottesdienstpraxis sehr verkopft. Ja, also die Membrane, um es mit Rosa zu sagen, die Membrane des Körpers, diese wieder sensibel zu machen, ja, einzusetzen. Da könnte man jetzt noch ganz viel auch anknüpfen an die Schöpfungsspiritualität von Leonardo Boff von der letzten Folge. Ja, das ist ja genau sein Punkt. Da würde Rosa sagen, ja, der hat da die Membrane des Körpers zur Natur auch wieder neu entdeckt. Ja, also da steckt unglaublich viel drin, zu sagen, es geht um eine Qualität der Beziehungen. Es geht um eine Qualität, wie ich meine Welt, in der ich lebe, wahrnehme. Und daraus entsteht gutes Leben. Und in der Beziehung zu Gott, zu meinen Mitmenschen, zur Natur, zu meiner Arbeit, zu meinen Nachbarn, selbst zu Dingen, die ich im täglichen Gebrauch habe. Also da kann ich viel mitnehmen.
Ja, und das ist für unsere Ethik, für unsere transformative Ethik. Wir sitzen ja im zweiten Band Sexualethik.
Ja.
Jetzt wirklich auch inhaltlich wirklich orientierend, so um das einfach mal so deutlich zu machen, also sehr konservative, traditionelle, fundamentalistische Ethiken versuchen Menschen in Normen, in Raster, in Kästchen zu sperren und haben null Sinn für Autonomie, für Selbstbestimmung, für Selbstwirksamkeit. Es ist einfach reine Heteronomie, reine Fremdbestimmung, und wenn die Menschen daran zerbrechen, ja, kannst du nichts machen, es ist Gottes Wille. So, und das ist lebensfeindlich, das wird dem befreienden Gott der Bibel nicht gerecht. Es ist unbarmherzig, es ist hartherzig. Da sind wir absolut dabei, die christliche Freiheit, Freiheit auch als Selbstbestimmung und Autonomie stark zu machen. So, und dann würde ich umgekehrt schon auch sagen, wir haben ja keinen Anflug bisher auf eine liberale Ethik, wo Selbstbestimmung und Konsens alle Fragen dieser Welt einfach klären.
Ja, haben wir heute gelernt, ist zu wenig.
Ja, es ist das kritische Minimum. Also Beziehungen ohne Selbstbestimmung und Konsens sind immer schlecht, aber es ist nicht hinreichend. Man muss doch schon fragen, welche Lebensformen sind förderlich? Welcher Umgang mit Sexualität bringt ein Maximum an Resonanz, an Resonanz auch auf verschiedenen Achsen. Wie kann man es schaffen, dass Beziehungen, Körper und Seele und Geist, ein Miteinander auch der Generationen langfristig und vielschichtig gelingt? Also diese Fragen nach der Beziehung gehören dazu. Und da ist die christliche Idee der Liebe nun mal ganz wesentlich, dass Beziehungen hier ganz entscheidend sind. So, das wird für uns inhaltlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig und spannend sein können.
Ja. Ja, absolut. Man könnte auch sagen, das gute Leben ist ein gelingendes Leben. Ja, ein gelingendes Leben, nicht nur für mich, sondern eben für alle Beziehungsebenen um mich herum.
Ja, und das sind Freiheit, Liebe und Gerechtigkeit.
Genau, ne? Absolut.
Ja,
und kann ich ja sagen, wenn Leute um mich herum aufblühen, ja, oder gehen die Leute um mich herum kaputt, ne? Also das ist ja so ganz praktisch, diese Resonanzerfahrung. Verstummen Leute um mich herum oder kommen Sie sozusagen in eine Resonanz.
Ja, schön. Das war Hartmut Rosa. Und unsere Reise, das gute Leben, ist kurz vor dem Ende.
Ja.
Aber wir lassen das jetzt nochmal ganz positiv, ne, bevor wir uns irgendwelchen düsteren anderen Fragen stellen. Bleibt uns gewogen, schreibt uns, gebt Resonanz, wenn ihr
mögt. Gerade wollte ich sagen, das drängt sich jetzt auf.
Wenn es euch angerührt hat, äußert euch, übertragt es in Selbstwirksamkeit.
Verstimmt
wir versuchen
nicht.
Auch zu reagieren und so. Und wir hören uns in 14 Tagen oder bei der nächsten Folge, wann immer ihr sie hört.
Alles klar.
Ciao.
Alles Gute. Tschüss.